Heute zu Gast im Podcast Fabian Bitter, der Gründer der Marke Emma und Noah. Sie machen Kinderkleidung, Babystrampler und Co. Das Spannende tatsächlich ist, sie haben diesen Markt Stück für Stück aufgerollt, sind mittlerweile sehr, sehr stark vertreten, überall in deutschen Haushalten. Sie sagen selber, dass sie sehr, sehr viele Elternteile glücklich gemacht haben und sehr viele Kinder ihre Babystrampler nutzen. Die Frage ist natürlich, wie kriegt man das hin? Und wir gehen einmal rein, weil es tatsächlich das Paradebeispiel ist dafür, wie schafft man es, Vertrauen aufzubauen, wie schafft man es Stück für Stück halt eben, dieses wie einen roten Faden durch den ganzen Shop zu ziehen. Was muss man auf der Startseite platzieren? Was muss man auch auf den anderen Seiten platzieren? Und da gehen wir einmal zusammen mit Fabian quasi durch. Er gibt uns Erfahrungswerte, sagt auch ganz ehrlich, was eben funktioniert und was vielleicht auch gar nicht so sehr funktioniert. Ein AB-Test tatsächlich war auch so, dass es gar nicht, also sich gezeigt hat, dass es, obwohl viele Leute es als Best Practice bezeichnen, in ihrem Fall es gar keinen Sinn gemacht hat oder eben zumindest keine extrem positiven Resultate. Das heißt, genau da gehen wir durch. Fabian gibt Einblicke hinter die Kulissen, eine spannende Story, die er zu erzählen hat und auf jeden Fall spannende Erkenntnisse. Deswegen hier viel Spaß mit dem Podcast.
Der Merchant Inspiration Podcast. Insights und Interviews mit den wichtigsten Leuten der deutschsprachigen Shopify-Community. Mit Adrian Piekser.
Doch bevor es losgeht, hier noch der obligatorische Hinweis für den Unterstützer dieser Folge. Heute darf ich keinen geringeren als Pathway Solutions vorstellen. Das ist ja natürlich eine Marke, die uns schon lange unterstützt. Pathway Solutions tatsächlich, auch obwohl es der Name gar nicht so vermuten lässt, ein Urgestein quasi in der deutschsprachigen Shopify-Community. Eine Lösung, die selbst Shopify auf ihren eigenen Events immer wieder als Paradebeispiel zeigt, wie gut es geht, halt eben geografisch lokal Lösungen für den deutschsprachigen Raum zu kreieren. Und zwar geht es um das Thema Buchhaltung. Jüngst erst hier im Webinar hat Marco seine Geschichte erzählt, wie er quasi zu Pathway Solutions fand, wie das auf jeden Fall ihre Buchhaltung, ihr ganzes Accounting, die Herausforderung, die sie mit dem deutschen Steuerfinanzsystem hatten, halt eben helfen konnte. Über 300 Leute waren dabei und haben zugehört, was Marco dazu berichten konnte. Das heißt generell, wenn du richtig konform, gesetzeskonform auf eben das deutsche Finanzsystem gute Rechnungen erstellen möchtest, dann eben Pathway Solutions mit dem Rechnungsprinter ist auf jeden Fall die konforme Lösung, das, worauf die verschiedensten Brands hier im deutschsprachigen Raum setzen. Und es geht sogar noch weiter. Wenn du keine Probleme haben möchtest mit dem Steuerbeamten, deinem Steuerbüro, dann gibt es Pathway Solutions tatsächlich auch eben das Tool als solches, das dir hilft, automatisierte Zahlungsabgleiche zu machen, zu helfen, dass eben alles sauber zu DATEV reinkommt. Es ist nicht nur eine reine App, sondern sie helfen auch bei dem richtigen Setup, denn vieles ist tatsächlich so, dass es erstmal vom falschen Setup kommt und wie das richtig von den Konten verbucht wird und. Dazu eben hilft Pathway Solutions. Ich will jetzt gar nicht zu tief reingehen. Wir haben hier schon öfters im Podcast darüber gesprochen, wie wichtig es ist, das einmal sauber aufzusetzen. Wir haben auch im Webinar darüber gesprochen, wie wichtig es ist, eben sauberes Setup und gute Rechnungen zu schicken. Das heißt, wenn du mehr erfahren möchtest, dann schau doch mal vorbei auf der Merch Inspiration Seite unter Pathway Solutions, beziehungsweise der genaue Link heißt merchinspiration.com/pathway. Da findest du auf jeden Fall Verschiedenstes, unter anderem auch die Möglichkeit, eine kostenlose Demo zu buchen. Deswegen schau da mal vorbei. Pathway Solutions auf jeden Fall eine Sache, die ich hier bestens empfehlen kann. Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Merch Inspiration Podcasts. Ich freue mich, dass hier die Reihe an Siegerinnen und Siegern weitergeht, die Award-Gewinner. Ich habe quasi keine Kosten und Mühen gescheut, euch hier die besten Köpfe, die intelligentesten, die smartesten Menschen aus der Shopify-Szene ranzuholen und ihr Wissen anzuzapfen. Das ist ja auch so ein bisschen die Idee vom Podcast und entsprechend freue ich mich extrem, Fabian, dass du hier mit am Start bist. Emma und Noah, eine Marke, die wahrscheinlich viele kennen oder sonst eben heute hier die Chance haben, einmal ein bisschen näher kennenzulernen und vor allem deine Erfahrungswerte, all das, was quasi an Gehirnschmalz schon reingeflossen ist in die Marke, in das, was man da sieht bei euch im Onlineshop oder vielleicht auch nicht sieht, weil es hinter den Kulissen passiert ist. Das alles erfahren wir hoffentlich hier. Und du bist ja auch quasi nicht das erste Mal hier quasi in einem Podcast oder auf einer Bühne, sondern du bist ja schon wahnsinnig erprobt, erfahren, warst in München, glaube ich, auch bei hier der Newcomers, dem Summit auf jeden Fall auch auf der Bühne und auch anderweitig auf jeden Fall so, dass dein Wissen auf jeden Fall gefragt ist. Und umso mehr freut es mich, dass du die Zeit gefunden hast, in dem Alltag hier mal vorbeizuschauen. Willkommen auf jeden Fall im Podcast.
Vielen, vielen Dank, Adrian. Vielen Dank für die Einladung und ich freue mich sehr, bei dir zu sein und im Podcast ein paar meiner Erfahrungen teilen zu dürfen.
Sehr gut, dann lass uns doch da mal direkt reinstarten. Tatsächlich, genau, falls jemand hier zuhören sollte, der dich noch nicht kennt, der dich noch nicht auf irgendeiner der großen Bühnen quasi Deutschlands oder auch generell des E-Commerce gesehen haben sollte, vielleicht kannst du mal so ein, zwei Sätze zu dir sagen, wer du bist und wie du zu dem gekommen bist, was du tust. Vor allem halt, war E-Commerce schon immer auf deiner Roadmap oder war das eher Zufall?
Genau, kurz zu mir als Person. Ich bin Fabian, ich bin Co-Founder von Emma und Noah und ich betreue bei uns alles rund um alle Digitalthemen, Marketing und Vertrieb. Komme ursprünglich ganz klassisch aus dem betriebswirtschaftlichen Bereich und bin dann über meine ersten ein, zwei Stationen unter anderem in einer deutschen Fashion-Brand und in einer deutschen Textilfirma, vor allem für Kinder- und Jugendartikel in den Bereich E-Commerce gekommen.
Okay, spannend. Das heißt aber, so Emma und Noah hat ja auch eher den Fokus auf die jüngere Generation, würde ich mal behaupten wollen. Heißt, das war schon irgendwie immer auf deiner Reise mit dabei, dass du halt eben, Fashion ist ein Thema, aber vor allem halt eher die jüngeren Leute.
Genau, ich bin ursprünglich in den Textilbereich gekommen und dann über Umwege eigentlich, ohne direkten Bezug, dann zufällig in der Baby- und Kinderbranche gelandet und über die ein, zwei Stationen dann entsprechend mich intensiver mit dem Markt auseinandergesetzt und unterschiedliche Perspektiven, Meinungen, Produkte, Unternehmen mir angeschaut und zusammen mit meiner Co-Founderin Aline eigentlich relativ zeitnah das große Potenzial in dem Bereich erkannt. Der Bedarf für nachhaltige, hochqualitative Produkte im Baby- und Kindersegment, die steigende Wichtigkeit von sozialen und umweltfreundlichen Faktoren. Und das Ganze dann angestoßen oder weiter befeuert durch die ersten Schwangerschaften und Geburten im Freundes- und Familienkreis, haben wir uns dann der Idee und dem Potenzial entsprechend Vollzeit gewidmet und Emma und Noah gegründet.
Okay, spannend. Das heißt aber tatsächlich war das quasi ein kalkuliertes Hinsetzen, Überlegen, Marktanalyse hast du jetzt auch gesagt. Das war quasi der Ausgangspunkt, dass du überlegt hast, okay, ich möchte gerne gründen und jetzt gucke ich mir mal an, wie und wo und mit was das Ganze geht.
Genau, Unternehmertum hat schon immer eine extrem große Rolle bei mir gespielt. Es war von Anfang an immer das Ziel, mich mittel- und langfristig selbstständig zu machen und Ideen für die Gründung zu verfolgen. Und über die einzelnen Berührungspunkte dann eben mit der Textilbranche und mit der Baby- und Kinderbranche haben wir eigentlich die Aufmerksamkeit sehr stark auf diesen Bereich gelenkt und uns die unterschiedlichen Kategorien, unterschiedlichen Business-Verticals genauer angeschaut und sind dann relativ schnell darauf aufmerksam geworden, dass in dem Markt ein relativ hoher Bedarf ist für nachhaltige Produkte, für einen Qualitätsstandard, der einheitlich ist, gerade im Bereich Erstausstattung und Babyschlaf und vor allem für eine Marke oder für Produkte, die sehr nah eben an den Kundinnen und Kunden dran sind, weil wenn man sich den Markt anschaut, gerade vor Corona, also wir haben 2018 gegründet, sieht man relativ schnell, dass der Markt vor allem aus mittelständischen Unternehmen besteht, die, ich würde mal schätzen, zu 95% plus eigentlich aus dem stationären Handel raus entstanden sind und wir eben mit dem Konzept Direct to Consumer eben direkt am Endkunden, an der Endkundin dran sind, ein riesiges Potenzial hatten, eben Produkte zu entwickeln, die sich sehr stark wirklich auf die Kundenbedürfnisse ausrichten.
Okay, spannend. Das heißt so, es gab tatsächlich, oder was ihr gesehen habt, als ihr dann tiefer reingeschaut habt, es gab im Grunde keinen Player oder keine Marke, die wirklich digital gedacht hat von Beginn an, sondern es waren eher immer welche, die aus dem stationären Handel kamen, die dann entsprechend eine bestimmte Art von Denke hatten, aber halt eben nicht das, was man vielleicht auch in anderen Verticals, also anderen Branchen und Produkten oder Produktgruppen sah. Das habt ihr einfach gesehen, okay, das könnte man auch jetzt eben für den Kinderbereich oder die Kindermode, Babymode halt eben anwenden. Wird bisher nicht gemacht, lass uns da tiefer reingehen.
Genau. Und das Ganze eben schon zum Zeitpunkt vor Corona, weshalb Corona natürlich dann auch für uns vor dem Kontext des Unternehmens sehr positive Auswirkungen hatte, dadurch, dass eben sich der Bedarf und die Transaktionen sehr stark aus dem stationären Handel eben in den Online-Bereich verschoben hatten und wir zu dem Zeitpunkt natürlich in dem Segment schon sehr stark aufgestellt waren und in den Jahren sehr schnell sehr große Anteile am Markt für uns gewinnen konnten.
Mega spannend finde ich, dass eben So, ihr seid sehr kalkuliert vorangegangen, habt euch das angeguckt und dann die Entscheidung getroffen. Immer wieder hier im Podcast, wir haben ja verschiedenste Brands, da gibt es eigentlich immer diese zwei Gruppen. Entweder die wie ihr, die sich sehr kalkuliert hinsetzen, weil sie sagen, ey, ich wollte auf jeden Fall einen eigenen Online-Shop oder ich wollte Unternehmertum machen und jetzt gucke ich halt eben rein und schaue, was eben geht. Und die andere Gruppe ist quasi genau das Gegenteil, so komplette emotionale Entscheidung, weil sie aus einem Problem heraus, was sie selber erlebt haben, quasi dann die Entscheidung treffen. Nächste Woche hier im Podcast ist tatsächlich Restube, die quasi so eine Art quasi Airbag fürs Wasser machen, und die haben es komplett genau das Gegenteil von euch gemacht, nicht irgendwie in Ruhe hingesetzt, sondern aus eben dem Notfall im Wasser heraus quasi diese Entscheidung gefunden, und das zieht sich wie so ein roter Faden hin, durch hier. Es gibt immer diese zwei verschiedenen Gruppen, deswegen mega spannend, das mal zu sehen. Du hast ja schon so ein bisschen angefangen tatsächlich über euch, Emma und Noah, zu sprechen, über das, was eben die Produkte sind, so erste Tendenzen schon gezeigt, was für einen Effekt auch dann eben Corona für euch hat. Aber vielleicht kannst du mal ganz kurz so zusammenfassen, was ihr eigentlich macht, welche Produkte ihr anbietet und was so das eben ausmacht im Vergleich zu den anderen.
Ja, genau. Also wir bieten mit Emma und Noah nachhaltige und zeitlose Babyprodukte an, mit Fokus vor allem auf den Bereich Erstausstattung, aber auch Babyschlaf und Heimtextil. Da sind wir vor allem mittlerweile im Markt sehr stark bekannt für unsere Schlafsäcke mit Füßen, aber auch für den gesamten Bereich irgendwie der textilen Erstausstattung, von Krabbeldecken über Spucktücher bis hin zu Babynestchen und noch viele weitere Produktkategorien. Und genau, fokussieren uns da eben vor allem auf die Bereiche Design, Qualität und Nachhaltigkeit und haben da einen sehr starken Zahn der Zeit getroffen. Das Ganze steht eigentlich vor dem Hintergrund Alins und meiner Werte, dass wir eben sehr stark immer daran geglaubt haben, im Gegensatz zu irgendwie Fast Fashion Companies, dass wir Unternehmenswachstum, Profitabilität sehr stark auch in Einklang bringen können mit dem Thema Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit. Und genau vor dem Hintergrund haben wir dann eben entsprechend auch das Potenzial für Emma und Noah erkannt.
Und das heißt, so Zielgruppe ist dann natürlich Eltern, so mehr oder weniger. Oder kann man das noch weiter runterbrechen?
Genau, vor allem, man kann das runterbrechen anhand von demografischen Faktoren. Also 95% unserer Kunden sind tatsächlich weiblich, zwischen 25 und 40 Jahren, sind zu 85% selber entweder schwanger oder selber Mutter geworden. Und die anderen 15% clustern sich eigentlich sehr stark in Familie und Freunde, die eben Geschenke zur Geburt oder zum Geburtstag des Kindes suchen.
Ja, was ich spannend finde, ist tatsächlich, du hast ja auch vorhin gesagt, Erstausstattung. Das heißt so Elternteile, die halt vor allem erstmalig quasi Kinder kriegen, nicht zum zweiten, zum dritten Mal, sondern primär so die Erstausstattung sich anschaffen. Das finde ich spannend in dem Sinne, weil ich tatsächlich auch gleich nochmal tiefer reingehen wollte mit dir in diese vertrauenssteigernde Elemente, die man extrem stark bei euch im Shop sieht, die ich super spannend finde, wo wir auch mal Stück für Stück gleich durchgehen können, was vielleicht dann auch dem einen oder der anderen, die hier zuhört, vielleicht auch hilft, nochmal selber so ein bisschen Inspiration zu kriegen für den eigenen Online-Shop, weil vertrauenssteigernde Elemente, Social Proof, ihr macht auch User-Generated Content groß, hast du gesagt. Das sind natürlich Sachen, die extrem spannend sind und egal für welchen Shop, ob irgendwie Erstausstattung oder im Babybereich oder sonst wo, immer natürlich wichtig sind für D2C-Brands. Aber ist das auch ein Grund, warum halt eben diese vertrauenssteigernden Elemente so wichtig für euch sind, weil es eben Erstausstattung ist und dann natürlich Babys, vor allem erste Babys, wo man noch unerfahren ist, natürlich nochmal ein viel, viel heikleres Thema oder ein sehr viel emotionaleres Thema, wo man keine falschen Entscheidungen treffen will.
Genau, absolut richtig. Also der Bereich von Kinder- und Babyprodukten, gerade auch im Bereich Erstausstattung, ist sehr stark aufgeladen durch die Emotionalität und durch diesen Informations- und Austauschbedarf. Also wir haben auch einen sehr, sehr starken Content-Bereich, mit dem wir schon früh in der Schwangerschaft ansetzen und eben genau diesen Informationsbedarf, den unsere Nutzerinnen, Nutzer oder beziehungsweise potenziellen Kundinnen und Kunden eben haben, zu decken und frühzeitig zu stillen. Und haben dann entsprechend unser Produktportfolio so aufgebaut, dass gerade im Bereich Erstausstattung, wo es typischerweise, 10 bis 20 verschiedene Produkte von verschiedenen Anbietern in verschiedenen Designs und Qualitätsstufen gibt, dass wir das eigentlich alles aus einer Hand bieten, um dem Kunden, der Kundin eigentlich entsprechend den Hassel und den Aufwand abzunehmen, sich eigentlich alle verschiedenen Produkte irgendwie zusammenzusuchen und alles irgendwie testen und in Erfahrung bringen zu müssen, sondern dass sie entsprechend zu uns kommen können und wissen, okay, mir gefällt ein Design, das kommt alles irgendwie über die verschiedenen Produktkategorien hinweg in einem Qualitätsstandard und ich muss mir nicht irgendwie 15 verschiedene Anbieter suchen für jeweils ein Produkt, sondern kann eigentlich alles aus einer Hand mit einem Qualitäts- und Designstandard in einem Mal quasi zusammenstellen.
Mega gut. Was mir so ein bisschen der Gedanke kommt, ist natürlich einerseits eine super spannende Nische, weil halt eben Baby, weil super emotional, wenn man einmal das Vertrauen gewonnen hat, dann ist man auch auf jeden Fall so, dass man da wahrscheinlich dann eben einen Fuß in der Tür hat. Gleichzeitig natürlich auch dann, dass eine Zeit, die halt sehr, wo die Mütter, Väter, Eltern generell, aber auch Großeltern vielleicht erstmalig Großeltern werden, im Austausch stehen mit anderen und deswegen auch sehr viel halt Mund-zu-Mund Empfehlungen halt auch eine Rolle spielen. Gleichzeitig denke ich mir aber auch wieder irgendwie undankbar, weil dann hast du einmal das Vertrauen gewonnen und dann sind die Leute halt wieder weg. Ist so ein bisschen das Emma-Matratzen-Problem oder siehst du das gar nicht?
Das Thema sehen wir grundsätzlich auf jeden Fall. Deswegen bieten wir auch Produkte ja eigentlich von Geburt bis Kindergartenalter an, um ja den Customer Lifetime Value und den Kunden, den wir einmal irgendwie für uns gewonnen haben, entlang des gesamten Lifecycles mit entsprechend passenden Produkten bedienen zu können. Warum das Kindergartenalter? In dem Alter irgendwie von 0 bis 3, 4 Jahren treffen vor allem die Eltern die Kaufentscheidung und werden noch weniger vom Kind selber beeinflusst und das ändert sich relativ stark mit Eintritt ins Kindergartenalter, wenn sich die Kinder mit anderen Kindern austauschen, irgendwie andere Sachen sehen, eine eigene Meinung entwickeln und Einfluss auf die Kaufentscheidung nehmen. Deswegen haben wir für uns genau diese Altersklasse irgendwie 0 bis 3, 4 Jahre festgelegt und bieten entlang dieser Altersklassen eben verschiedene Produkte an, um den Kunden, die Kundin immer wieder reaktivieren zu können.
Okay, mega. Das heißt, ihr habt nicht nur dieses eine Produkt, sondern es geht dann wirklich tatsächlich weiter über die Jahre. Mega gut. Tatsächlich, bevor wir dann reingehen, mal in diese vertrauenssteigernden Elemente, da haben wir ja schon drüber gesprochen, eben so ein bisschen angeteasert. Nochmal ganz kurz, wie wichtig ist der Onlineshop? Habt ihr auch andere Verkaufskanäle oder ist wirklich Onlineshop so euer primärer, einziger Kanal?
Nee, genau. Also wir sind sowohl auch auf dem Marktplatz Amazon als Seller aktiv, als auch mittlerweile mit spannenden Key-Accounts im stationären Handel. Um da mal ein paar Zahlen geben zu können. Unser Shop macht so einen Umsatzanteil von roundabout 80% aus. Amazon liegt so bei knapp über 10 und unsere Key-Accounts im B2B liegen so bei knapp unter 10%.
Okay, das heißt, so verschiedene Verkaufskanäle langsam aufgebaut, um unabhängiger vom Online-Shop zu bleiben oder beziehungsweise wahrscheinlich auch einfach nochmal ganz andere Zielgruppen anzusprechen, die ihr sonst halt eben nicht ansprechen würdet. Sowohl offline als auch eben Amazon sind wahrscheinlich einfach dann Zielgruppen, die sonst halt eben nicht so adressiert werden könnten über die Ads. Aber Shop immer noch nach wie vor mit 80% so das Wichtigste von allen dreien.
Genau, auf jeden Fall. Also die anderen Kanäle, wir wollen unserem Kunden, unserer Kundin eigentlich die Möglichkeit bieten, ihren oder seinen präferierten Verkaufskanal zu nutzen. Es gibt eben Kundinnen und Kunden, die kaufen fast ausschließlich auf Amazon. Es gibt Kundinnen und Kunden, die kaufen fast ausschließlich irgendwie im Babyfachmarkt und dann eben natürlich auch unsere Kundinnen und Kunden, die dann bei uns im Online-Shop kaufen. Und wir wollen eben eigentlich jedem Kunden, jeder Kundin die Möglichkeit geben, ihren oder seinen präferierten Kanal für sich nutzen zu können.
Macht halt auch mega Sinn, ne? Weil irgendwie auch alleine Fachhandel, so, da hast du halt auch wieder dieses vertrauenssteigende Element, Leute mit Expertise, die schon seit langem dabei sind und wissen, worauf es ankommt, viele Produkte gesehen haben, haben dann eben entsprechend quasi die Prüfung von euren Produkten vorgenommen und ihr okay gegeben. Gleichzeitig können sie auch nochmal erklären, was euer Produkt besonders macht. Das heißt, das ist natürlich ein spannender Ansatz. Genau, gibt's so generell, du hast schon mal gesagt, 80% Online-Shop. Gibt's irgendwie noch andere Metriken, die du nennen kannst, um so ein bisschen mal ein Gefühl dafür zu kriegen, wie groß ihr seid, wie viele Emma und Noah Produkte mittlerweile vielleicht da draußen schon in der Welt genutzt werden. Auf eurer Website gibt's ja einen Punkt, den ihr auf jeden Fall nennt, wo ihr sagt, wie viele Elternteile quasi schon glücklich gemacht wurden dank euch.
Ja. Genau, um irgendwie mal ein paar Zahlen zu nennen. Ja, wir haben jetzt letztes Jahr knapp einen achtstelligen Umsatz für uns geknackt, sind jetzt mittlerweile roundabout 20 plus Leute bei uns im Team und genau, sind im gesamten Dachmarkt mittlerweile aktiv, also Deutschland, Österreich, Schweiz, und haben mittlerweile, ich glaube, über 850.000 Produkte verkauft. Unsere Community ist über alle Kanäle hinweg knapp 600.000 Leute stark. Und genau das, die Zahl, die du gerade eben angesprochen hast, irgendwie knapp über 150.000 Eltern, die wir bereits glücklich gemacht haben, richtet sich tatsächlich an der Anzahl an Kundinnen und Kunden bei uns im Online-Shop, die vor allem auch eine positive Bewertung bei uns dagelassen haben. Und das ist für uns eben eine super wichtige Metrik, ja, die Kundenzufriedenheit und glückliche Kunden. Und genau deshalb haben wir die auch sehr präsent bei uns auf der Seite aufgenommen, weil wir da extrem stolz drauf sind.
Das sind auf jeden Fall sehr solide Zahlen, sehr solider Track Record, ne? Also so sämtliche Zahlen, die du da genannt hattest, das kriegt man nicht mal eben so hin, sondern das ist schon beachtlich.
Genau, ja, sind jetzt mittlerweile auch seit 2018 am Markt, wie ich eben schon gesagt hatte, während der Corona-Zeit nochmal extrem stark und schnell gewachsen und genau, haben da jetzt über die letzten Jahre, glaube ich, ja, ein sehr starkes Unternehmen, eine sehr starke Marke mittlerweile aufgebaut.
Spannend, dann lass uns doch da mal reingehen, um mal zu verstehen, wie ihr vorgegangen seid, was vielleicht so ein paar Hebel und Stellschrauben waren. Wir haben jetzt schon öfters den Begriff oder die Wichtigkeit von Vertrauen erwähnt oder angesprochen. Was ist generell so der Entscheidungsprozess? Was ist irgendwie im Entscheidungsprozess bei euren Kundinnen und Kunden wichtig? Worauf kommt es da an? Habt ihr da irgendwie was gemerkt oder ist das irgendwie so ein Bauchgefühl bei euch?
Nee, also das haben wir von Anfang an eigentlich sehr stark gemessen. Hintergrund, Aline und ich haben ja beide jeweils keine Kinder. Das heißt, wir waren von Anfang an in Bezug auf die ganze Marke, in Bezug auf die Produktentwicklung, in Bezug auf die Kommunikation, aufs Marketing super stark auf unsere Kundinnen und Kunden angewiesen und haben von Tag 1 uns deshalb super customer-centric aufgestellt und versuchen eigentlich an fast jedem Touchpoint irgendwie Daten, Feedback einzusammeln, um genau diese Themen was spielt eigentlich wirklich eine Rolle im Entscheidungs- und im Kaufprozess vernünftig bewerten zu können und dann entsprechend darauf natürlich auch einzahlen zu können. Und genau das, was du eben schon angesprochen hast, im Kinder- bzw. im Babybereich oder im gesamten Familiensegment gibt es, glaube ich, ein paar sehr stark vorherrschende Themen. Und das ist mit unter anderem der stärkste Faktor auf dem Thema Produktsicherheit und Vertrauen, was dann natürlich irgendwie in Wechselwirkung zueinander steht. Und da versuchen wir an unterschiedlichsten Stellen eben die Sicherheit und das Vertrauen sowohl in unsere Marke Emma und Noah als auch in unsere Produkte sehr transparent zu machen, sodass sich jeder potenzielle Kunde oder jede potenzielle Kundin sich selbst ein Bild machen kann und die volle Informationsgrundlage eigentlich zur Verfügung hat.
Wir gehen ja auch gleich nochmal rein in die genau diese vertrauenssteigernden Elemente, aber du hast jetzt gesagt, Daten sind extrem wichtig, vor allem nochmal mehr, weil ihr die quasi nicht Teil selber von der Zielgruppe seid. Vielleicht auch gerade deswegen was super Spannendes, weil ihr quasi nüchterner von außen betrachtet halt drauf gucken könnt, nochmal mehr gezwungen seid halt tatsächlich Daten zu sammeln. Ihr nutzt Post-Purchase-Surveys auch, ne?
Genau, ja.
Wie macht ihr das? Da habt ihr wahrscheinlich dann eine App, welche habt ihr? Könnt ihr was empfehlen?
Wir nutzen NoCommerce, ist eine Shopify-App, mit der wir Post-Purchase-Umfragen steuern, auch das sehr stark clustern, anhand von Kundenkategorien, also zum Beispiel ganz simpel irgendwie Neukunden-Wiederkäufer fragen da unterschiedlichste Informationen ab, bei Neukunden zum Beispiel sehr stark fokussiert, wie sie auf uns aufmerksam geworden sind, warum sie die Entscheidung irgendwie für uns getroffen haben und bei Wiederkäufern, was denen irgendwie besonders gut gefallen hat, warum sie irgendwie nochmal wieder bei uns gekauft haben, wie sie unsere Marke wahrnehmen etc. Und da sammeln wir super viele verschiedene Datenpunkte ein und darüber zum Beispiel auch die Information, wie wichtig eben Produktqualität, Produktsicherheit, Vertrauen ist. Das ist unter anderem einer der Punkte, der da sehr stark immer heraussticht.
Okay, spannend. Das heißt, und dann irgendwie in unregelmäßigen Abständen guckt ihr mal rein, guckt gerade, was so wieder aktuell die Leute umtreibt, um dann halt das Wissen auch wieder zu nutzen, einerseits für Marketingzwecke vielleicht, aber auch dann eben zu schauen, okay, was kann man im Shop nochmal besser machen?
Ja, genau. Also gucken da in regelmäßigen Abständen rein. Ja, meistens ist es entweder irgendwie wöchentlich, wenn die Datengrundlage extrem stark ist, oder dann eben monatlich, weil
Ja.
natürlich immer eine gewisse Datengrundlage und Datenmenge gesammelt werden muss, bevor wir da irgendwie Aussagen zu treffen können und Interpretationen da hinlegen können. Genau, deswegen bei Post-Purchase ist es meistens einmal im Monat, dass wir uns das genau anschauen.
Super spannend. Ich glaube, so einhergehend mit dem Moment, wo eben Apple so ein bisschen oder iOS den Riegel vorgeschoben hat, was so Tracking und Co. angeht, ab da war das, glaube ich, so der Breakthrough für sämtliche Apps, die irgendwie Post-Purchase auf jeden Fall machen, Post-Purchase-Surveys anbieten auf Shopify, weil gefühlt seitdem feiern und schwören eigentlich fast alle Brands, die so ein bisschen in die Richtung reingehen, irgendwie Research zu machen, immer wieder auf dieses Post-Purchase-Survey-Tool. Also das heißt, du sagst es jetzt ja, dass euch extrem hilft. Aber ganz viele andere Brands hier halt haben es auch immer wieder genannt. Spannend dann auch immer wieder Retourenportale können auch eine Möglichkeit sein, um dann eben auch weiteres Wissen eben reinzuholen, weil es da halt auch eben dieses ehrliche Feedback gibt, so wo Leute teilweise auch pissed sind und entsprechend dann irgendwie vielleicht dann auch nochmal umso ehrlicher und transparenter das Feedback geben. Das heißt, das ist eigentlich spannend zu sehen, okay, welche Momente gibt es, wo man die Leute wirklich ködern kann, halt eben mit Feedback, und Post-Purchase ist wirklich so dieser Moment. Leute haben eine Bestellung gegeben, sind noch emotional so getriggert oder auch noch präsent und sind dann auch bereit, halt eben mal so zwei Klicks noch zu machen.
Ja, auf jeden Fall. Und die Bereitschaft ist ja gerade bei irgendwie einem emotionalen Produkt wie Baby- und Kinderartikel extrem hoch. Also wir haben da super Quoten in der Teilnahme an solchen Umfragen. Gerade Post-Purchase hat mit einer der höchsten irgendwie Antwortquoten entlang der gesamten Customer Journey, was irgendwie das Sammeln von Datenpunkten angeht.
Ja, mega stark. Wir haben jetzt ja schon drüber gesprochen. Ich habe euch ja schon quasi, ich habe so eine kleine Lobeshymne schon anstimmen wollen. Zumindest, ich weiß nicht, ob es rüberkam, aber zumindest insgeheim habe ich die auf jeden Fall in mir drin. Weil es wirklich so ist, wenn man bei euch an den Shop guckt, habt ihr wirklich man könnte Checkboxen abhaken von eben den typischen Best-Practice-Elementen, die man so in einem Online-Shop halt finden kann, was so vertrauenssteigernde Elemente angeht. Ich würde ganz gerne mal mit dir so diese verschiedenen Sachen durchgehen und kannst einfach mal so ein bisschen deine Meinung oder Erfahrungswerte dahingehend so kundtun oder sagen, was so deine Perspektive dazu ist, okay?
Ja, super gerne.
Sehr cool. Und zwar, wenn man dann sich mal so ein bisschen, ich habe mir die Startseite angeguckt bei euch und so da lang gehangelt, so eine Sache, die relativ prominent direkt, glaube ich, sogar schon im Startseitenbanner auftaucht, sind diverse Zertifikate. So, das geht dann los mit irgendwie, dass eure Produkte vegan sind und dann auch, dass offiziell eben PETA approved ist. Dann FSC-Logo habt ihr und dann auch nochmal teilweise in bestimmten Produkten zumindest dann Ökotext, das Siegel. Also ihr geizt nicht mit verschiedenen Siegeln. Wie kam es dazu? War das von Anfang an eine ganz klare Strategie, weil ihr sagt, okay, unbekannte Marke, ihr braucht quasi ja, das Vertrauen oder irgendwie jemand anderes, eine größere Instanz, quasi eine unabhängige Instanz, der man vertraut, die ihm sagt, ja, das ist kein Scheiß, sondern das ist gut.
Genau, im Endeffekt trifft es das sehr gut. Dadurch, dass wir in einem extrem sensiblen Markt sind, was Kinderprodukte angeht, ja, war uns von Anfang an bewusst, irgendwie als Marke, die noch keine Bekanntheit ja, flächendeckend hat, die nicht im Handel irgendwie präsent ist, sodass man irgendwie die Textilprodukte dann auch selber anfassen kann, ist es super wichtig, ja, Produktqualität und Produktsicherheit eben über unabhängige Dritte verifizieren zu können, was auch so ein bisschen der Goldstandard im Markt ist. Und ja, super viele Eltern darauf achten, auf diese Zertifikate, das wichtig ist. Und wir natürlich auch nachweisen wollten, ja, dass die Produktqualität entsprechend auch so ist, wie wir es auf der Seite versprechen. Und vor dem Hintergrund ja, war das dann relativ klar, dass wir unsere Produkte sowohl ja für uns zertifizieren lassen, um das Ganze natürlich sicherzustellen, aber auch in der Kommunikation an den Kunden nutzen möchten, um ja relativ frühzeitig auch als unbekannte Marke eben die Sicherheit und das Vertrauen ja, signalisieren zu können, ja, was dann am Ende auch benötigt ist auf Kundenseite, um ja, einen Erstkauf zum Beispiel zu tätigen bei einer Marke, die sie vorher vielleicht noch nie gehört haben.
Total. Aber wie aufwendig und schwierig war das Ganze dann? Weil ich mir vorstelle, wenn ihr jetzt gerade irgendwie, ihr habt diverse Investments, die ihr tätigen müsst am Anfang als Marke, ihr habt ein Investment auch noch in die Produkte, die angeschafft werden, ihr habt ganz viele Fragezeichen, die irgendwie noch euch rumschwirren und dann auf einmal so ein offizielles Programm oder Prozedere durchlaufen zu müssen für halt eben diese ganzen Zertifikate, das ist wahrscheinlich nicht ohne oder ist doch gar nicht so schwierig, wie man sich das vorstellt.
Das kommt tatsächlich sehr stark auf die Zertifikate an. Es gibt manche, die auf Eigenangabe setzen und dann gibt es andere, die wirklich Testergebnisse benötigen, wie zum Beispiel GOTS, FSC oder Ökotex. Und ja, vor dem Hintergrund, dass Produktqualität für uns immer an der ersten Stelle kam, ja, waren wir von Anfang an dazu bereit, eben die entsprechenden Investments zu tätigen. Teilweise dann auch am Anfang gemeinsam oder unterstützt auch in Zusammenarbeit mit unseren Herstellern, die auch selber natürlich ein Interesse daran haben, ihre Produkte zertifizieren und verifizieren zu lassen. Und so haben wir dann eigentlich mit unseren verschiedenen Herstellern immer gerade auch zum Start, wo irgendwie Ressourcen gerade finanziell an Natur irgendwie begrenzt sind, irgendwie gute, gesunde Lösungen gefunden, die sich dann jetzt langfristig auch einfach bezahlt gemacht haben.
Okay, das heißt, da dann eben das Zusammenspiel mit den Herstellern auch gesucht, um halt diesen Betrag, das Investment halt eben auch angehen zu können, weil meine Frage wäre gewesen, also fünfstellig ist man da ja auf jeden Fall unterwegs, ne, für solche Zertifikate.
Ja, genau, auf jeden Fall. Ja, ja. Solider fünfstelliger Betrag ist dann da auf jeden Fall notwendig für die vollständige Zertifizierung des gesamten Produktportfolios und auch des Unternehmens, ja.
Ja, Produktqualität komplett verstanden, würde ich Haken hintermachen, dass die Zertifikate Sinn machen, vor allem als irgendwie junge Marke in einem hochsensiblen Bereich, vor allem nochmal mehr halt eben bei Kindern, Babys, so, da will man keinen Scheiß irgendwie denen geben, sondern will halt wirklich gute Qualität und die entsprechend da das Vertrauen zu kriegen, externe Zertifikate, die ihr euch halt eben organisiert habt, zusammen in Zusammenarbeit halt eben mit euren Herstellern. Gleichzeitig hatte ich gesehen bei euch im Shop auch so der Klassiker Awards, ihr habt einen Design Award, 2020 war das. Wie wichtig und relevant ist das dann wiederum in einem Entscheidungsprozess oder ist das eher was so für das eigene Ego?
Ich würde sagen, es ist eine Mischung aus beidem, da wir uns ja selber auf die Fahne geschrieben haben, dass wir Produkte ja mit zeitlosen, modernen Designs machen und nicht, wie teilweise am Markt sehr stark gesehen, Produkte, die vom Design her sehr stark auf die Kids ausgerichtet sind mit neongelben Enden. Sowas sucht man bei uns zum Beispiel vergeblich. War das Thema Design für uns immer besonders wichtig und genau, wir haben dann damals uns beworben mit unseren Produktdesigns und mit unseren Produkten für den German Design Award, um ja sowohl für uns intern ja auch einfach ja eine Motivation zu erzielen und auch eine Bestätigung zu bekommen, dass unsere Designs ja wirklich auch dann prämiert sind, aber auch natürlich irgendwie teilweise in der Kommunikation, das eben nach außen ja auch darstellen zu können, dass ja unsere Designs nicht nur laut eigener Aussage prämiert sind und modern und zeitlos, sondern dann auch irgendwie von unabhängigen Dritten nochmal ausgezeichnet wurden. Von daher würde ich dir da auf jeden Fall recht geben, es ist so eine Mischung aus beidem, ja, sowohl interner Nutzen als auch externer.
Genau, aber es stimmt natürlich schon, in der Logik hingehend ist es natürlich so, es unterstreicht nochmal, dass halt eben eure Produkte nicht nur irgendwie Nachmache oder Abklatsch von irgendwas sind, sondern eben das, neben der Qualität, die Produkte haben, sind die Produkte halt eben auch, haben einen gewissen Anspruch an eben nicht nur die Produktqualität, sondern auch die Designqualität und das ist halt in der Hinsicht dann auch nochmal ein starkes natürlich Zeichen, dass auch das von unabhängiger Instanz quasi bestätigt wird. Also insofern auch da ist es vielleicht, auch wenn es erstmal nicht naheliegend wirken mag, so, was das für einen Effekt hat, kann natürlich das nochmal unterstreichen, ja okay, es ist einfach nochmal ein weiteres Element, das dazu beifügt oder beiträgt halt eben zu zeigen, ja okay, diese Marke hier legt wirklich Wert auf Produktqualität und gute Designs und auch eben das Ganze spannend. Dann, wenn wir weitergehen quasi, so der Klassiker auch schlechthin, so eine der ersten Sachen, die ich quasi im E-Commerce gelernt habe, so um Vertrauen aufzubauen, ein Presselogo-Abschnitt. Ja. So dieser klassische Abschnitt, den man kennt, wenn da irgendwie steht, bekannt aus und dann kommen da die verschiedenen Logos und ihr habt ja auch echt da viele, viele Logos, die auf jeden Fall von bekannten Medien sind. Also auch das wieder natürlich der Effekt, dass da dann eben, ja, man Magazine und Co. halt eben sieht, die man irgendwo schon mal gesehen und gehört hat, wo man weiß, okay, wenn die wenn diese Magazine euch featuren und sagen, ihr seid gut, dann hat das auch nochmal was zu bedeuten. So. Die Frage ist natürlich, die sich mir dann stellt, ist, wie kommt man überhaupt dahin, diese ganzen Reihen von eben verschiedenen Logos und Magazinen, also diese ganze Pressearbeit, habt ihr, wie seid ihr vorgegangen? Was ist so eine Erfahrung gewesen, da eben gefeatured zu werden?
Ja, genau. Ich glaube, ganz grundsätzlich, wie du schon gesagt hattest, ist es so irgendwie der Standard oder das initielle, die initielle Maßnahme, die fast jeder E-Commerce-Player gerade irgendwie vor ein paar Jahren noch für sich genutzt hat. Bei uns, ja, wir haben tatsächlich ja relativ starke Nische, auch was irgendwie so Special Interest Media Outlets angeht, mit Eltern.de, Familie.de, Echte Mamas etc. Da sticht ja Vogue zum Beispiel eher raus als ja eher ein allgemeineres Medium. Und ja, vor dem Hintergrund, dass wir eben die paar Special Interest Medien relativ schnell irgendwie für uns gewinnen konnten und ja, erste Beiträge in Zusammenarbeit auch mit den entsprechenden Media Outlets gepublished haben, haben wir das von Anfang an irgendwie für uns genutzt, auch vor allem um Trust aufzubauen, dass gerade irgendwie potenzielle Kundinnen und Kunden sehen, okay, die Special Interest Outlets, die es irgendwie im Markt gibt, haben ja uns auch schon auf dem Schirm und haben auch schon über uns berichtet. Letztendlich muss ich aber auch relativ klar dazu sagen, und das würde ich jedem Online-Shop-Betreiber und jedem E-Commerce-Founder empfehlen, ja, die ganzen Elemente auf der Seite, auch gerade die Trust-Elemente, alle zu testen. Das haben wir zum Beispiel auch gemacht bei den PR-Themen. Es hat bei uns keinen konkreten Uplift irgendwie in der Conversion-Rate oder in Add-to-Cart-Raten oder in Click-Through-Rates, was die PR-Leiste und die Logos der einzelnen PR-Outlets angeht. Für uns aber einfach trotzdem super wichtig für Standing, für die Wahrnehmung. Auch ja, dann teilweise ja eher so softe Faktoren, die wir jetzt nicht konkret über eine Conversion Rate messen können. Deswegen nutzen wir diese Leiste auch nach wie vor für uns. Aber es hat jetzt zum Beispiel keinen konkreten Effekt auf die Conversion Rate oder auf Add-to-Cart oder Klickraten bei uns gehabt.
Okay, spannend. Aber nichtsdestotrotz natürlich so oder so in alleine durch die Reichweite oder die Sichtbarkeit, die ihr kriegt, aber dann auch eben in anderer Weise, wie man das auch anderweitig außerhalb des Shops quasi spielen kann, natürlich trotzdem spannend. Was ich noch nicht ganz hundertprozentig verstanden habe, was waren die Schritte, damit ihr quasi gefeatured wurdet, damit ihr die Aufmerksamkeit von diesem Magazin gekriegt habt? Du hast einerseits gesagt, es war dankbarer wahrscheinlich als in anderen Bereichen, weil eben ihr nicht nur eine reine Fashion-Brand wart, sondern eine klare Positionierung in einer klaren Nische. Ist es am Ende auch die Produktqualität am Ende wieder gewesen, das Besondere am Produkt, das euch alleine geholfen hat, da reinzukommen, oder habt ihr auch was quasi da ein bisschen nachgeholfen?
Sowohl als auch. Also ich glaube, auf der einen Seite, ja, die ganze Markengeschichte, die Gründungsgeschichte, ja, unsere Positionierung mit unseren Produkten, mit unserer Marke, auch als ja, am Anfang Pure Direct-to-Consumer Player, war erstmal super interessant für die Journalistinnen und Journalisten bei den einzelnen Outlets. Und auf der anderen Seite, ja, haben wir relativ früh viel Gas gegeben, was PR-Arbeit angeht, weil für uns gerade, was ich ja eben schon kurz angerissen hatte, eigentlich 5, 6 Media-Outlets von Relevanz sind, die eigentlich relativ früh anzugehen und mit denen halt zu schauen, okay, wie können wir da irgendwie spannende Projekte an den Start bringen, was sind irgendwie interessante Beitragsgrundlagen und Informationen, ja, um da irgendwie zusammen ja, eine coole Story auch für die Leserinnen und Leser zu kreieren.
Heißt aber, denn ihr habt eine E-Mail geschrieben an die verschiedenen Magazine und gesagt so, hey, wir sind eine Marke, folgendes wäre cool, oder wie war das?
Ja, ganz unterschiedliche Herangehensweisen eigentlich, also zu grundsätzlichen ja, Launch-Artikeln für ja, neue Produkte, neue Produktkategorien, neue Designs, die wir dann immer regelmäßig verschickt haben, hin zu der direkten Ansprache von den Journalistinnen und Journalisten, um zu schauen, okay, auf welche Themen fokussieren die sich, wie können wir irgendwie mit Emma und Noah diese Themen vielleicht noch so supporten? Wie können wir irgendwie Datenpunkte liefern? Können wir irgendwie Umfragen mit unserer Community machen, um da entsprechend irgendwie interessante Insights zu liefern für gemeinsame Artikel? Also da gab es tatsächlich irgendwie ganz unterschiedliche Herangehensweisen, die da ja bei dem einen Outlet geklappt haben, bei dem anderen zum Beispiel nicht. Ja. Und es da auch sehr stark immer so ein bisschen auf den Zeitpunkt ankam, ob gerade irgendwie die Pipeline total gefüllt war oder ob auch ja, die Creatorinnen und Creator da auf der Suche nach Input waren für neue Artikel und Beiträge.
Okay, mega spannend. Das heißt so einerseits klassisch eben Produkte hinschicken mit irgendwie vielleicht einer Notiz und Vermerk, andererseits aber wirklich der volle Fokus darauf zu gucken, okay, wer sind eigentlich die Menschen dahinter und wie kann man halt die Aufmerksamkeit der Menschen kriegen, beziehungsweise gar nicht so sehr nur die Aufmerksamkeit, sondern wie kann man das Leben einfacher für diese Person machen, indem ihr halt eben das, was ihr habt, den Zugang zur Community, andere Insights, eben das alles anbietet, zur Verfügung stellt und so quasi Hand in Hand mit der Person arbeitet und dadurch dann halt eben ja so mitschwingt oder eben dann als positiver Beiprodukt quasi dann eben idealerweise vielleicht ab und an euer Produkt gefeatured wird, aber das gar nicht so die primäre quasi, ja, das gar nicht das erstrangige Ziel war, sondern es war eher so der Fokus auf Beziehungsaufbau und darüber dann halt eben die über die Connections früher oder später dann halt eben zu profitieren.
Genau, ja, im Endeffekt, worauf wir grundsätzlich immer achten bei Zusammenarbeiten und Partnerschaften, ist A, die Langfrist und B, der Mehrwert. Also wir sind immer an langfristigen Partnerschaften interessiert und wir schauen immer, dass wir irgendwie eine Win-Win-Situation kreieren können, also sowohl für uns als auch irgendwie für den Partner, die Partnerin irgendwie einen Mehrwert kreieren können durch diese Zusammenarbeit.
Mega gut. Dann gleichzeitig so, ich habe hier noch so ein paar Punkte, deswegen gehe ich mal weiter voran, schreite ich weiter voran. Ihr habt 21.000 Produktbewertungen, zumindest als ich geguckt habe, war das die Zahl, die ich da so gesehen habe. Das ist ja auch eine solide Anzahl, auch das natürlich ein mega spannendes Thema. Wie relevant und wichtig sind bei euch erstmal überhaupt Bewertungen?
Unfassbar relevant. Also ich würde sagen, wenn wir eins der ganzen Trust-Elemente hervorheben wollen, dann auf jeden Fall Kundenbewertungen. Also sowohl positiv als auch negativ. Feedback und Datenpunkte sind für uns unglaublich wichtig und deswegen legen wir da extrem viel Wert drauf. Genau, über 21.000 Shop- und Produktbewertungen sind es bei uns im Shop und über die anderen Plattformen, Google, Trusted Shops, Amazon sind es, glaube ich, nochmal zigtausende mehr und genau, die sind von uns von extremer Relevanz, also die nutzen wir an unterschiedlichsten Stellen, versuchen die zu incentivieren, dass wir Feedback bekommen, offenes Feedback, also nicht nur, wie gesagt, positive Bewertungen, sondern auch ehrliche negative Bewertungen sind von uns von extremer Relevanz, finden bei uns überall Einzug in der Produktentwicklung, in der Optimierung unserer Prozesse, im Online-Shop, also die helfen uns wirklich überall extrem und da sind wir sehr, sehr dankbar für, dass unsere Kundinnen und Kunden da so super offen sind und da wirklich auch sehr detailliert ihr Feedback mit uns teilen.
Wie incentiviert ihr das konkret? Weil das natürlich immer die spannende Frage ist. Das eine ist natürlich irgendwie das Tool zu installieren, das dann eben ermöglicht, Produktbewertungen abzufragen. Das Spannende ist natürlich, gibt es irgendwelche so Tricks, wo ihr gemerkt habt, okay, das, wenn wir das tun, entweder ist es der Hebel irgendwie der Zeitpunkt der Abfrage oder irgendwie nochmal die Art und Weise der Fragestellung. Was sind so Learnings auf deiner Seite?
Ja, genau. Also gibt es, glaube ich, unterschiedliche Faktoren. Bei uns Nummer eins Faktor war auf jeden Fall der Zeitpunkt. Wir hatten am Anfang Zeitpunkte, da haben die Kunden und Kundinnen das Produkt noch nicht mehr erhalten, da haben wir schon Bewertungsabfragen geschickt, was natürlich hinten und vorne gar keinen Sinn ergeben hat. Oder irgendwie nach 30 Tagen, wenn der Kauf eigentlich schon nicht mehr so präsent im Kopf ist. Und genau, da haben wir sehr, sehr viel rumgetestet. Ja, wann kommt das Produkt irgendwie im Schnitt an? Können wir das anhand von einem Trigger auslösen, wenn das Produkt wirklich zugestellt wurde von der DHL übers Tracking, dass das dann irgendwie 48 Stunden später rausgeht und da haben wir sehr, sehr viel für uns getestet und der Zeitpunkt war der größte Hebel für die Quote der Antworten und auf der anderen Seite, das war dann eher so sekundär, war es dann irgendwie die Ansprache, was wir zum Beispiel irgendwie sehr viel machen, sind so tatsächlich sehr plaine E-Mails, die dann wirklich auch den Eindruck vermitteln, dass das von jemandem, von einer Person individuell kommt und nicht über einen automatischen Auslöser und dass eben eine sehr persönliche Nachricht ist, dass wir uns über Feedback, jegliches Feedback, offenes Feedback freuen würden und da so einen Personal Touch irgendwie mit reinbringen. Das hat bei uns zum Beispiel auch dann extrem gut funktioniert und dann einfach auch die Frequenz, dass man den Kunden natürlich nicht nervt oder die Kunde natürlich nicht nervt, da auch schon mal den ein oder anderen Reminder rausschickt, weil häufig irgendwie das die erste Mail dann auch mal geöffnet wird, aber dann auch nie beantwortet wird und ja, da nochmal irgendwie eine Erinnerung in den Kopf zu rufen, hat dann bei uns auch einen extrem guten Effekt gehabt. Also das sind so die drei verschiedenen Hebel.
Mega spannend. Tatsächlich auch, meiner Meinung nach, eine Sache, die am meisten unterschätzt wird, sind echt diese, du hast es genannt, Plaintext-E-Mails, also wirklich E-Mails, die aussehen, weil sie nicht designt sind, sondern aussehen, als würden sie von einem normalen Mitarbeiter an einer Mitarbeiterin geschickt werden, ohne groß fancy Design, sondern wirklich einfach nur dieser Text. Das ist manchmal echt powerful zu sehen, wie stark das tatsächlich dann eben ja einen positiven Effekt hat, weil es eben natürlicher aussieht und dadurch hervorsticht, als im Vergleich zu irgendwie so dieser Standard mit Grafikbanner und Co. halt eben, wo man denkt, ja okay, komm, ja, klicke ich weg. Spannend auf jeden Fall, dass ihr das da einsetzt. Cool. Dann gleichzeitig hast du erwähnt, User-Generated Content, jetzt Produktbewertung sind ja quasi eine Form von User-Generated Content, nämlich quasi Kundinnen und Kunden schreiben einen eigenen Text und den präsentiert ihr dann im Shop. Das ist halt eben quasi der Inhalt, der von anderen Leuten, nämlich denen, die eure Produkte nutzen, generiert wird. So, das ist eine Form von User-Generated Content. Ihr macht auch ganz, ganz viel darüber hinaus. Vielleicht kannst du da noch mal ein bisschen was zu sagen.
Genau, dadurch, dass wir ja vor allem über Social Media und Influencer und irgendwie unseren Online-Shop sichtbar sind, ist für uns der ganze Bereich Content und dann auch User-Generated Content, gerade im Bereich auch Foto- und Video-Content, super relevant. So zum Beispiel fast alle Moodbilder bei uns auf der Webseite, also irgendwie, wo das Produkt in Aktion gezeigt wird und nicht irgendwie ein Produktfreisteller präsent ist, sind fast ausschließlich aus unserer Community, sowohl von Kundinnen und Kunden als auch von Content-Creatern, die mit uns langfristig zusammenarbeiten oder von Influencern. Und der Content, da haben wir es über die Zeit geschafft, wirklich so starke Pieces zu sourcen über die Community und dann eben auch auf unserer Seite eben entsprechend im Look and Feel von Emma und Noah darzustellen, dass wir da ein super rundes Bild haben und wirklich echte emotionale Bilder zeigen können, die nicht irgendwie gestellt sind in einem Fotoshooting oder in einem Videoshooting, was irgendwie professionell aufgesetzt wurde, sondern wirklich aus dem tagtäglichen Leben unserer Kundinnen und Kunden kommen.
Krass, das heißt wirklich so, die fast alle Fotos, die man bei euch im Shop sieht, die jetzt nicht irgendwie Close-ups von Produkten sind, sondern quasi das Produkt in Aktion zeigen, sind wirklich reale Bilder von Kundinnen oder Kunden gemacht?
Komplett, ja. Ich glaube, wir schaffen es im Monat zwischen 1.000 und 1.500 Content-Pieces von unserer Community zu bekommen. What? Davon natürlich auch viele, die gar nicht verwendet werden, weil natürlich auch sich nicht jedes Content-Piece dann eignet, um irgendwie auf einer Produktseite oder irgendwie in einem Instagram-Post dargestellt zu werden. Aber 95% des gesamten Contents, was man irgendwie in Verbindung mit Emma und Noah sieht, kommt aus unserer Community.
Okay, das ist dann natürlich eine unfassbare Ansage auch. So die Anzahl an eben Fotos, die Kundinnen und Kunden machen und euch dann eben zur Verfügung stellen oder zumindest taggen. Was muss man da tun? Wie könnt ihr da Anreize setzen? Das ist auch wieder quasi einfach diese Mischung aus extrem gutem Produkt und halt eben auch emotionale Situationen, sodass dann eben da nochmal mehr die Chancen natürlich gut stehen oder die Sterne gut stehen, dass halt eben Leute sowieso gewollt sind oder gewillt sind, da dann eben das zu posten. Oder ist es auch da, dass ihr das dann aktiv halt eben die Leute incentiviert?
Genau, also das steuern wir sehr aktiv und eigentlich auch seit Beginn der Zeit an. Das hat sich auch über die Jahre sehr stark aufgebaut. Also das ist nicht, dass wir seit Tag 1 irgendwie diese Anzahl und diese Qualität an Content irgendwie erhalten, sondern dass das sehr iterativ war. Also ich glaube, dass die Erfolgsmittel in dem Fall vor allem irgendwie die Zeit waren, dass wir das frühzeitig in den Fokus genommen haben und dann Ich glaube, im zweiten Punkt, das, was du angesprochen hattest, das Produkt, die Community, das Thema sehr dankbar ist und dann zum Schluss die Execution bei uns intern, ja, Prozesse dafür aufzusetzen, vieles zu automatisieren und dann auch wirklich irgendwie den Kontakt zu halten und irgendwie viel zu testen, was funktioniert nicht. Ich glaube, das sind die drei Erfolgsfaktoren, warum das über die letzten Jahre so stark zugenommen hat und warum das so gut für uns funktioniert. Wir haben da super viel rumgetestet mit irgendwie Briefings und CI-Guides und Beispielbildern und das hat alles sehr, sehr lange gedauert, bis wir da genau unseren perfekten Weg gefunden haben, aber der sitzt jetzt mittlerweile und ja, das ist einer unserer Erfolgsfaktoren insgesamt, dass wir so einen Zugriff auf ja so eine breite Auswahl an verschiedenen Content-Pieces haben.
Diese Guides und das Ganze ist dann aber eher bezieht sich darauf, wenn ihr dann irgendwie Mikroinfluencern das Ganze gibt, ne? Oder Content-Creatern, die dann eben eure dann Fotos machen, die eure Produkte kriegen und dann Fotos machen oder halt wirklich auch quasi Kundinnen, die so dann Guide von euch kriegen, hey, so machst du ein Foto von unseren Produkten.
Nee, genau, das ist dann tatsächlich für mittel- und langfristige Partnerschaften mit externen Content-Creatorinnen und Creatern oder Influencerinnen und Influencern, aber ja, auch wenn wir irgendwie sehen, dass Kundinnen oder Kunden irgendwie ja, super schönes Bildmaterial irgendwie erstellen, was irgendwie gut zu uns passt, dann gehen wir die natürlich auch aktiv an und kontaktieren sie, ob sie da Interesse dran haben. Genau, das fällt dann mal so aus, aber genau, die okay, gehen wir spannend. Dann, also mit denen sprechen wir schon auch.
Also aktiv. Das heißt, so gezielt halt eben das Ansteuern, um erstmal überhaupt so auch ein bisschen User-Generated Content zu kriegen, ist tatsächlich dann das gezielte Ansprechen von Content-Creatern. Da seht ihr ja dann auch, welchen Look und Feel, welche Vibes sie quasi durch ihre Accounts und bisherigen Bilder halt eben aussprühen und könnt dann ja relativ gut einschätzen, passt das auch zu dem, was ihr quasi als Marke zeigen und präsentieren wollt. Parallel aber, ich gehe davon aus, dass ihr auch eben Kunden und Kunden sprecht ihr auch an und dann wahrscheinlich so klassisch mit irgendwie Klaviyo, Flows über E-Mail-Marketing dann halt eben, dass die darüber Anreize oder erinnert werden und gesagt werden, hey, mach das doch mal oder das gar nicht so sehr.
Das tatsächlich gar nicht so sehr. Das kam tatsächlich von Anfang an irgendwie von alleine. Das haben wir nie so richtig angereizt, weil wir auch wissen, wie sensibel irgendwie das Thema ist, irgendwie seine eigenen Kinder zu fotografieren. Und ich das auch 100% nachvollziehen oder wir alle das 100% nachvollziehen können, wenn man das nicht möchte und das auch absolut in Ordnung für uns ist. Deswegen haben wir das nie so richtig bei unseren Kundinnen und Kunden gepusht. Das kam tatsächlich irgendwie ganz automatisch, weil ja eine sehr hohe Mitteilungsbedürftigkeit generell, glaube ich, einfach in dieser Community steckt und irgendwie ein sehr hohes Vertrauensverhältnis zu uns, ja auch zu anderen Kundinnen und Kunden untereinander und wir da immer sehr sensibel, sehr vertrauensvoll auch mit den Informationen und auch mit dem Content umgegangen sind.
Okay, spannend. Was ich halt besonders spannend finde, ist tatsächlich diese Erkenntnis, okay, warte mal, bei euch im Shop eigentlich alles, was irgendwie da an Bildern ist, ist eigentlich von Content-Creatern gemacht worden. Heißt gar nicht so sehr, dass ihr da komplette Hoheit drüber habt, weil nämlich ein weiterer Punkt, den ich hier bei mir so hatte, wo ich sagen würde, okay, so Dr. Vivian Keil macht das auch extrem gut durch Bildsprache, halt auch so eine einheitliche Bildsprache, dass man durch den Shop geht und sagt so, ja, so irgendwie, das strahlt auch eine gewisse Art von Professionalität aus, ohne jetzt irgendwie kalt zu wirken, sondern eher im positiven Sinne, okay, das ist einfach, das wirkt seriös, vertrauenswürdig. So hätte ich jetzt eure Fotos halt auch eingeschätzt. Jetzt höre ich natürlich, dass das irgendwie quasi alles User-Generated Content ist, aber in irgendeiner Weise ist das halt auch trotzdem irgendwie gesteuert oder muss ja irgendwie, wenn ich mir das so angucke.
Genau, ja, das ist auf jeden Fall in gewisser Weise gesteuert, entweder über gewisse Filter und ja, eine Nachbearbeitung von irgendwie der Wärme, von der Sättigung der Bilder, dass das natürlich irgendwie in den Look and Feel gebracht werden muss von unserer Seite, dass das irgendwie stimmig aussieht, ansonsten ist es, glaube ich, sehr wild fürs Auge dann teilweise, aber auch grundsätzlich von konkreten Briefings, von Beispielfotos, von Beispielbearbeitungen, dass wir schon auch Bildmaterial größtenteils bekommen, was dann irgendwie zu 80-85% so verwendbar ist, wie es dann reinkommt.
Ja, mega. Das heißt, wir haben jetzt hier so verschiedenste Elemente durchgeguckt und mal von dir gehört, so was deine Erfahrungswerte waren. Wir haben jetzt auch schon gehört, so dieser klassische Presselogo-Abschnitt, den habt ihr tatsächlich AB getestet. Da kam raus, dass es gar nicht so krass oder gar nicht irgendwelche Effekte auf die Conversion Rate hat, aber trotzdem halt eben eine Relevanz. Soft-Faktoren hast du es jetzt genannt. Gleichzeitig aber andere Sachen wie eben Produktbewertung und halt eben auch diese ganze Bildsprache, das auf jeden Fall extrem spannende Faktoren und die halt eben essentiell für euch sind. Das super spannend zu sehen. Gibt es irgendwas jetzt so abschließend quasi auf das Thema zu gucken, auch generell rund um euren Online-Shop, wo du sagst, okay, erfahrungsmäßig Learnings, das ist auch extrem spannend als Hebel, das ist extrem wichtig, darauf sollte man gucken oder vielleicht auch was, wo du selber gesagt hast, ja okay, das hätte ich so jetzt gar nicht so eingeschätzt.
Ja, Produktinformationen auch auf den Bildern zu platzieren, also das ist so, glaube ich, ein Hack, den wir in den letzten Jahren mitgenommen haben, dass wir gesehen haben, wie intensiv Nutzerinnen und Nutzer auf unserer Seite unsere Produktbilder durchswipen und gucken und da eigentlich nochmal unsere USPs auch auf den Bildern irgendwie präsent machen mit einem Overlay oder einem kleinen Pop-up, dass ja, wir die Informationen nicht erst unten auf der Produktseite spielen, sondern eigentlich direkt zugänglich, weil wir gesehen haben, okay, die Produktbilder werden extrem stark konsumiert, da wird sich das intensiv angeschaut, da wird gezoomt, da wird geklickt und da eigentlich nochmal die USPs halt sehr präsent zu machen, das war, glaube ich, irgendwie so Number One Hack für irgendwie Produktseitenoptimierung, die ich so mitgeben kann.
Okay, mega spannend. Tatsächlich was, was man ja so an Amazon und den ganzen Marktplätzen viel kennt, so, aber halt, oder aus einem technischen Kontext sehr, sehr viel kennt, aber gar nicht so sehr halt eben im ganzen D2C-Game. Deswegen das auf jeden Fall ein spannender Gedanke, da mehr halt eben hinzugehen in diese Richtung, vielleicht dann eben USPs oder ja, Beschreibungen oder wichtigste Punkte halt eben mit in die Bildgalerie zu nehmen. Vor allem mobil wahrscheinlich eben das, was man als erstes sieht, entsprechend da halt above the fold zu sein oder halt eben zumindest, wenn man swiped, da mit dabei zu sein, macht mega Sinn. Ja, mega, mega stark. Riesen Dank auf jeden Fall für all deine Insights, Fabian. So, ich würde am liebsten noch viel, viel länger mit dir sprechen, aber tatsächlich so will ich auch die Nerven quasi unserer Zuhörerinnen und Zuhörer nicht überspannen und gleichzeitig auch deine Zeit nicht zu sehr in Anspruch nehmen. Ja, du hast so den quasi letzten Hack noch so ein bisschen erwähnt. Ich bin mir sicher, wir werden uns auf jeden Fall auch wieder über die Wege laufen, sei es dann eben auf der Merch Inspiration Konferenz oder auch auf Meetups oder sonstigen Formaten. Ihr werdet auch nochmal quasi, euer E-Com-Manager wird auch bei uns im Webinar nochmal mehr Wissen hands-on auch teilen. Das wird ja gegen Sommer hin passieren, aber trotzdem auch das natürlich ein persönliches Highlight. Und ansonsten, wenn man mehr zu euch erfahren will, die warme Einladung, in eurem Shop mal vorbeizuschauen und dann natürlich, dich kann man auch wahrscheinlich auf LinkedIn erreichen, oder?
Genau, mich kann man auf unterschiedlichsten Kanälen erreichen, per Mail, auf LinkedIn, ja, über Social Media. Ich bin eigentlich fast überall irgendwie zugänglich, deswegen, ja, haltet euch da nicht zurück, wenn da irgendwas interessant ist. Nehmt
mega
gerne
gut
Kontakt auf.
Mega gut. Deswegen an dieser Stelle Riesendank, dass du da warst. Riesendank für deine Zeit und all das Wissen. Mega spannend, das von dir zu hören. Vertrauenssteigernde Elemente, tatsächlich ein großes Element oder ein großes Thema, was extrem relevant ist. Und deswegen das von dir aus erster Hand zu hören, super gut. Ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Riesendank dir und mach's gut.
Vielen Dank, Adrian. Mach's gut.
Das war der Merchant Inspiration Podcast in dieser Woche. Wenn du es noch nicht getan hast, abonniere uns. Bis zum nächsten Mal.